Ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Sendung. Mein Name ist Franz Wimmer vom Institut für Philosophie an der Universität Wien. Und ich lade Sie ein zu einem Vortrag, der im Herbst, genauer gesagt im Oktober 2002 an der Universität München vorgetragen wurde bei der internationalen Tagung der Gesellschaft für interkulturelle Philosophie. Diese Tagung stand unter dem Thema die Philosophie und ihre Sprachen. Und zur heutigen Sendung bringen wir den Vortrag von Professor Elmar Hohlenstein von der ETH in Zürich. Professor Hohlenstein war Ordinarius für Philosophie an der ETH. Er ist im vergangenen Jahr, also 2002, emeritiert worden und hat mit diesem Vortrag in gewisser Weise von Europa Abschied genommen, wozu ich dann am Schluss vielleicht noch etwas sagen werde. Es geht in Hohlensteins Vortrag um eine Wanderung der Philosophie, um den Ursprung des Philosophierens, und zwar setzt er das an in der allerersten Geschichte der Menschheit und kommt zu der bemerkenswerten These, es sei mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass der Homo sapiens sapiens philosophicus, der erste dieser Art, eine Frau gewesen sei, und zwar eine Frau aus Afrika. Hohlenstein hat sich in den letzten Jahren mit dem Thema der Wanderungen des philosophischen Denkens eingehend befasst, aber auch dazu möchte ich erst am Schluss etwas sagen und Sie nun zu seinem Vortrag einladen. Zuerst gibt Hohlenstein einen gewissen Überblick über die Kunde, die wir haben von der Entstehung der Menschen überhaupt.
Also ich wiederhole, nach dem gegenwärtigen Wissensstand beginnt diese Geschichte in Afrika innerhalb der Ordnung der Primaten, die unter noch bei weitem nicht geklärten Umständen zur eigenartigen Ausbildung des zugleich anatomisch und kognitiv modernen Menschen geführt haben. Die Frage nach den Anfängen der Philosophie konvergiert so mit der Frage nach dem Beitrag des afrikanischen Kontinents zur Philosophie, insbesondere nach seinem frühesten, bedeutendsten und bleibenden Beitrag. Was haben die Menschen, so können wir fragen, als sie vor 50 bis 100.000 Jahren aus Afrika auszogen und sich über den gesamten Globus ausbreiteten, an philosophisch Relevanten mitgebracht? Wenige Reiseerfahrungen in Afrika südlich der Sahara genügen, um sich bei dieser Frage an einem ominösen Satz Hegels zu orientieren. Wie wir sie, die Afrikaner, in Hegels alteuropäischer Sprache die Neger, heute sehen, so sind sie immer gewesen. Was einem europäischen Touristen in Afrika alsbald auffällt und überraschen kann, obwohl es, wenn man es sich überlegt hätte oder sich etwas anthropologisch kundig gemacht hätte, gar nicht überraschen dürfte, sind eine Reihe von mehr oder weniger zusammenhängenden Kompetenzen, die grundlegend sind für das, was man als philosophische Kompetenz bezeichnen kann, nämlich sprachliche Kompetenz, soziale Kompetenz, ästhetische Kompetenz und ethische Kompetenz. Wegen der knapp bemessenen Zeit beschränke ich mich auf die sprachliche Kompetenz und auf die soziale, soweit sie eng mit der sprachlichen liiert ist. Die sprachliche Kompetenz fällt einem Europäer als erstes auf, wegen der außerordentlichen doppelten sprachlichen Begabung einer Vielzahl von Menschen, denen man in Afrika begegnet, einem eindrücklichen rhetorischen Talent und einer ebenso beeindruckenden Multilingualität, der Fähigkeit, sich in mehreren Sprachen auszudrücken und dabei mit Leichtigkeit von einer zur anderen zu wechseln. Bei der sozialen Kompetenz ist möglicherweise ein Abstrich zu machen. Es scheint angebracht, zwischen der Kompetenz in Mikro- und einer solchen in makrosoziologischen Zusammenhängen zu unterscheiden. Zwischen der sozialen Kompetenz in einem verhältnismäßig kleinen, aber doch komplex strukturierten Verband und der sozialen Kompetenz in einem, der Ausdruck bietet sich an, Megaverband, wie sie das für das Zusammenleben in einem heutigen Staatsgebilde erforderlich ist. Von der politischen Philosophie unter den heutigen Lebensbedingungen abgesehen, ist für die philosophische Kompetenz allein die soziale Kompetenz in kleinen, komplexen Verbänden eine Voraussetzung von entscheidender Bedeutung. Man kann diese Kompetenz genauer als eine sozial-psychologische Kompetenz beschreiben. Zu ihr gehört nicht nur, dass jede Person sich in ihrem eigenen Kopf kohärente Vorstellungen machen kann von dem, was sie mit ihren Sinnen registriert und was sie selber vorhat. Dazu gehört auch, dass ich zum Beispiel mir vorstellen kann, was mein Partner in seinem Kopf an Vorstellungen entwickelt, wenn er mein Verhalten wahrnimmt. Ich muss mir vorstellen können, welche Vorstellungen der andere von den für mich maßgebenden Vorstellungen macht, wenn ich etwas unternehme. Zu dieser sozialpsychologischen Kompetenz der Menschen gehört also die Fähigkeit zur Entwicklung von zumindest dreifach gestaffelten Vorstellungen, nämlich von Vorstellungen erster Ordnung einer Person, von den Vorstellungen zweiter Ordnung einer anderen Person, von den Vorstellungen dritter Ordnung wiederum der ersten Person. Mit dazu gehört die Fähigkeit, nicht nur die Vorstellungen im eigenen Kopf miteinander zu koordinieren, sondern desgleichen die Vorstellungen in verschiedenen Köpfen intersubjektiv aufeinander zu beziehen. Man sieht sofort, dass diese sozialpsychologische Kompetenz für die menschliche Sprachkompetenz von grundlegender Bedeutung ist. Wenn Menschen miteinander kommunizieren, fungieren die sprachlichen Äußerungen nicht einfach nur, wie das vom Behaviorismus angesetzt worden ist, als physikalische Reize, die eine konditionierte Reaktion auslösen. Zur menschlichen Sprachkompetenz gehört vielmehr, dass die Sprachgebraucher erfassen, dass die physikalisch registrierbaren Äußerungen einen Sinn, einen Inhalt haben und dass die Sender mit ihnen etwas im Sinn, ein Ziel haben. In der Regel erwartet ein Sender, dass sein Adressat diesen zweifachen Sinn seiner Mitteilung erfasst, die kodierte, konventionelle Bedeutung seiner Äußerung und die Absicht, die er mit seiner Mitteilung verfolgt. Er erwartet, dass diese ausschlaggebend sind für die Antwort des Adressaten und nicht die physikalisch registrierte Äußerung als solche. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert glaubte man, dass der Höhenflug der spezifisch menschlichen Intelligenz durch den Werkzeuggebrauch ausgelöst worden sei. Der Mensch wurde entsprechend als Tool-Making Animal und als Homo Faber definiert. Beim gegenwärtigen, keineswegs endgültigen Forschungsstand hat man gute Gründe anzunehmen, dass dieser Höhenflug eher mit einer Koevolution von komplexer Subsistenzbasis, gesellschaftlicher Komplexität, sozialer Kompetenz und Gehirnstruktur zu erklären ist. Beachtenswert ist auf jeden Fall, dass die Primaten, von denen man annimmt, dass man sie am ehesten mit den frühesten Menschen vergleichen kann, im Unterschied zu Industrierobotern, die ihre künstliche Intelligenz beim Versuch, die ihnen gestellten Aufgaben zu lösen, entwickeln sollen, keine Einzelgänger sind, sondern bevorzugt in sozialen Verbänden leben und im sozialen Kontakt ihre Intelligenz entwickeln, im Gefolge der sozialen Intelligenz dann auch die technische. Ich habe an der ETH, einer technischen Universität in Zürich, immer Seminare gemacht mit einem Informatiker, der Roboter entwickelt mit großem Erfolg. Und er gebrauchte solche Bilder. Das war einer seiner Roboter. Den hat er konstruiert nach dem Vorbild einer Wüstenameise, die Mutterseelen allein den Weg zurückfindet von einer Nahrungsquelle zu einem weit entfernten, ihrer weit entfernten Höhle. Mit Hilfe der Sonnenstrahlen, des Winkels der Sonnenstrahlen und solcher Dinge. Dieses Bild hat mich erinnert an andere Bilder, die ich bei meinen Interessen für den Ursprung der Menschen gefunden habe. Bilder wie solche da. Primaten findet man selten ganz allein im Urwald. Vielleicht können Sie sehen, die drei Affen, die einander pflegen und miteinander spielen, miteinander interagieren. Das heißt, solche Erfahrungen waren der Ausschlag dafür, dass man den Menschen, den frühen Menschen, nicht mehr als Toolmaking Animal definiert, sondern wiederum wie Aristoteles als Animal Soziale. Der ganze Höhenflug der Intelligenz hat zu tun mit einer Koevolution von komplexer Subsistenzbasis, komplexer gesellschaftlicher Struktur, sozialen Fähigkeiten, auch sprachlichen Fähigkeiten, und das wirkt sich dann aus auf die technische Intelligenz. So die Arbeitshypothese, die für uns ganz interessant ist. Wenden wir uns nun ausführlicher der sprachlichen Kompetenz und ihrer philosophischen Relevanz zu. Eine kleine Auswahl wichtiger Voraussetzungen für beides, die Beherrschung einer menschlichen Sprache und die Fähigkeit zu philosophieren, mag genügen. Erste Fähigkeit. Menschen können frei reden. Komme ich zurück auf mein Ausgangsbild, mein Lieblingsbild, muss ich unbedingt finden, die Sibylla Libica.
Sie konnten nun diese Bilder, die Professor Hohlenstein gezeigt hat bei seinem Vortrag, natürlich hier nicht sehen, aber ich hoffe, dass sie auch so verständlich waren. Ich möchte aber doch zumindest zum letzten, das er jetzt gerade zeigt, noch etwas sagen. Das ist die libysche Sibylla, und zwar in der Darstellung, wie sie am Fußboden des Doms in Siena zu besichtigen ist. Das ist eine ganz besondere Darstellung. Und ich möchte zwar nicht für die toskanische Fremdenverkehrswerbung aktiv werden, aber der Dom von Siena und besonders dieser Fußboden ist tatsächlich eine äußerst sehenswerte Sache. Nun, diese libysche Sibylle am Sieneser Domfußboden hat ihre ganz besondere Eigenart darin, dass sie eben schwarz ist, im Gegensatz zur Darstellung beispielsweise in der Sixtinischen Kapelle. Das ist das Lieblingsbild von Elmar Hohlenstein, das er nun in seinem Vortrag zeigt, und ich unterbreche auch, um etwas anderes Verfremdendes einzuleiten, nämlich ein bisschen Musik, und zwar von Antonio Vivaldi. Das wäre nicht besonders exotisch, die vier Jahreszeiten. Allerdings ist die Einspielung überraschend, das liegt etwas mehr als 20 Jahre zurück. Da hat in Japan ein Ensemble die vier Jahreszeiten eingespielt, und zwar mit einem Instrument, das im weitesten Sinn der alpenländischen Zither verwandt ist, Koto, also ein Zupfinstrument. Ich hoffe, dass Sie diese Exotisierung von Vivaldi einigermaßen so zumindest nett finden, wie ich das schön finde. Thank you. Das war nun also Coto Vivaldi, und zwar das Largo, der zweite Satz aus dem Herbst der vier Jahreszeiten. Ich gehe damit zurück zu dem Vortrag von Professor Hohlenstein. Er begann zuletzt mit dem Thema, nach den Fähigkeiten zu fragen, die die Voraussetzung für Philosophie überhaupt sind, und sprach die erste Fähigkeit an, nämlich die menschliche Fähigkeit zur freien Rede. Dabei setzen wir fort.
Was heißt, Menschen können frei reden? Ihr Verhalten ist nicht stimuliabhängig. Sie können auf die Reize, die auf sie einwirken, aus eigenem Antrieb spontan und so, wie sie wollen, autonom reagieren. Vor dem Bild der Sibylla Libica in der Kathedrale von Siena können sie auf eine Äußerung überhaupt verzichten und sich, ohne den Mund zu öffnen, von ihr abwenden, aus welchen Gründen auch immer. Oder sie können einen Begleiter belehren, dass Libyen eine hellenische Bezeichnung für ganz Afrika war, oder dass die korrekte Schreibweise nicht Libyka, sondern Libyka ist. Oder sie können anerkennend anmerken, dass die Sibylla hier in Siena im Unterschied zu derjenigen Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle sinnvollerweise als schwarze und nicht als weiße Frau dargestellt wird. Hier ist die Sibylla aus der Sixtinischen Kapelle, etwas bekannter. Oder sie können schließlich die siennensische Sibylla Libica als ein Sinnbild dafür erklären, dass der erste philosophisch begabte Mensch mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Frau war, und zwar eine Afrikanerin. Hat sich doch herausgestellt, dass beim Spracherwerb ontogenetisch in der individuellen Entwicklung und bei der innovativen Entwicklung mehrerer anderer intelligenter Leistungen, nachweislich auch phylogenetisch, das weibliche Geschlecht dem männlichen in der Zeit voraus ist. Warum also nicht die Sibylla Libica zur Repräsentantin des ersten Homo sapiens sapiens, Sive Philosophicus, proklamieren? Zweite Fähigkeit. Menschen können über alles sprechen. Tiere kommunizieren typischerweise nur über bestimmte Sachverhalte. Bienen zum Beispiel fast ausschließlich über die Richtung, in der eine Nahrungsquelle liegt, und über deren Entfernung. Nicht über die Menschen, die sie überflogen, nicht über deren Haarfarbe, Kleidergröße, nicht über andere Bienen oder schon gar nicht über die Bienensprache selber. Menschen können auch über Sachverhalte sprechen, die es gar nicht gibt und die auch unmöglich sind. Zur menschlichen Sprachfähigkeit gehören semantische Universalität und Fiktionalität. Dritte Fähigkeit. Menschen können alles auch anders sagen. Bienen können nur auf eine Weise mitteilen, dass die Honigquelle 2 Kilometer entfernt liegt. Menschen können für den gleichen Sachverhalt räumliche Kategorien, 2 Kilometer, zeitliche Kategorien, 1/2 Stunde, nahezu beliebige Wendungen, auch metaphorische, ein Katzensprung von hier, gebrauchen. Ihre Mitteilungen sind überdies nicht wie die der Bienen an ihren eigenen Standort zurückgebunden. Sie können zur Orientierung objektive Gegebenheiten wählen. Sie können auch ein abstraktes Koordinatensystem wählen. Kurz, sie können dasselbe von unterschiedlichen Seiten her mit einem fortwährenden Perspektivenwechsel und unter Verzicht auf ihre subjektive Perspektive angehen. Sie können auch den Standort, den Standpunkt ihres Partners übernehmen. Ohne das Vermögen, alles auch anders sagen zu können, vermöchten die Menschen ihre Sprachen gar nicht zu lernen. Dieses Vermögen führt unmittelbar über zur nächsten spezifisch menschlichen Sprachfähigkeit. Der vierten. Menschen können auch über ihre Sprache sprechen. Menschen sind zur Metasprache und zur Reflexion fähig. Bereits als Kinder machen sie sich neue Wörter über Umschreibungen verständlich. Als Philosophen sehen sie sich noch und noch veranlasst, die mehrdeutigen umgangssprachlichen Ausdrücke, derer sie sich bedienen, mit Hilfe von Paraphrasierungen zu disambiguieren, entzweideutigen und in ihrer Bedeutung einzugrenzen, zu definieren in technischer Sprache. Fremdsprachige Diskussionspartner müssen sie darauf aufmerksam machen, dass die umgangssprachlichen Ausdrücke in der Regel nicht wörtlich, vor allem nicht ihrer etymologischen Bedeutung entsprechend zu verstehen sind. Nicht in allen Sprachen gibt es reine Existenzaussagen, wie sie in unseren formalisierten philosophischen Sprachen geläufig geworden sind. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, fragt Leibniz, ohne dabei, wie es die Lokativkonstruktion der Existenzaussage im Französischen, il y a, wörtlich es hat da, i kommt vom lateinischen ibi, hier, da, insinuieren können, oder wie es desgleichen die englische Übersetzung insinuieren könnte, why is there something and not nothing? Warum ist dort etwas und nicht viel mehr nichts? Oder warum ist da etwas und nicht viel mehr nichts? Also die insinuieren nicht, dass man das Leibniz nur an Seiendes denkt. Oder dass wir nur an Seiendes denken, wenn wir diese Äußerung gebrauchen. In vielen Sprachen erscheinen Existenzaussagen als Aussagen eines räumlichen Daseins, auch wenn von der Existenz von nicht räumlich Seiendem die Rede ist. Das gängige deutsche Wort Dasein für Existenz ist ebenfalls ein Beleg für die lokale Ausdrucksweise von Existenzaussagen, wie der lateinische Fachausdruck Existenz selber, der etymologisch abgeleitet wird aus existere, hinaustreten. Reine Existenzaussagen scheinen sich in vielen Sprachen aus Formulierungen über das lokale Vorhandensein von Gegenständen entwickelt zu haben. To be is to be somewhere ist eine unter Linguisten in diesem Zusammenhang kursierende Formulierung. In der deutschen Übersetzung der Leibnizischen Grundfrage der Philosophie könnte jemand, vielleicht ein afrikanischer Philosoph, der das gebrauchte Verb wörtlich nimmt, auf die Idee kommen, die Deutschen pflegten eine ganz spezielle, eine sozusagen donative Ontologie und würden das Sein von ihrer Sprache nahegelegt, unwillkürlich als eine Gabe, wessen auch immer, einer unpersönlichen Lebenskraft, eines Schicksals oder eines persönlichen Gottes konzipieren.
Nun, über eine derart exotische Sprache, wie es offenbar die deutsche ist, sollte man durchaus einmal nachdenken. Es wäre ja zum Beispiel möglich, auf Deutsch zu sagen, es gibt Gott. Und dann, wenn man das wörtlich nimmt, so wie Hohenstein das gerade angedeutet hat, ist es ja durchaus fast unmöglich, sich vorzustellen, was gemeint sein könnte, wer gibt da wem was, wenn es Gott gibt? Nun, ich spiele zu dieser Gelegenheit zum Nachdenken das Largo aus dem Frühjahrsteil der vier Jahreszeiten.
Thank you.